Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Tuterrain, Fahrräder, Anhänger und Zubehör, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Ortlieb, Fahrradtaschen und Rucksäcke.
Uwe, der Bike Brainpool hat sich bei Riso Müller getroffen. Also ich wollte gerade sagen Darmstadt, aber stimmt ja natürlich nicht ganz.
Mühltal.
Haben sich in Mühltal bei Riso Müller getroffen. Ich glaube, das ist, oder ich weiß, dass es ein extremer cooler Ort ist, um sich da zu treffen. Und ich habe bei LinkedIn auch ganz, ganz viele ganz fantastische Posts darüber gelesen, wie toll der Bike Brainpool war.
Ja.
Und wie toll die Location war und wie toll die Firma Riso Müller ist.
Ja, das wissen wir ja. Also das können wir ja auch nur bestätigen. Und ich muss gestehen, ich bin auch, habe das sehr bedauert, nicht dort gewesen zu sein. Aber dafür ist gerade ballert zu sehr bei uns, dass ich da hätte hinfahren können.
Also ein Kommentar, den ich gelesen habe, den fand ich eigentlich total klasse. Schreibt der Gründer von Sushi Bikes: Wenn Sushi Bikes groß ist, soll es ein Riese und Müller GmbH werden. Fand ich sehr, 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 sehr klasse. Also die waren auch schwer beeindruckt, glaube ich. Es ist ja auch nicht schwer beeindruckt zu sein bei Riso Müller, wenn man da die Produktion und den Geist spürt, der da herrscht, dann finde ich das auch ganz leicht. Und das Ziel, das werden zu wollen oder so werden zu wollen, das ist natürlich auch ein sehr hehres Ziel, oder?
Ja, ich finde, die sind in vielerlei Hinsicht Vorbild. Es gibt auch andere Vorbilder in der Fahrradbranche, auch auf der Herstellerseite. Ich erinnere daran, dass wir beide auch immer im Herbst bei oder im Winter bei Hase waren und auch schwer beeindruckt waren von davon, wie die das machen. Also ich glaube, es gibt mehrere Beispiele. Also Ries und Müller ist ganz vorne.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm allerdings geantwortet, dem Andi Weinziel.
Ja, ich bin mal gespannt.
Ich habe geschrieben, das geht wohl nicht ohne guten Fachhändler oder ohne gute Fachhändler. Die von euch zu überzeugen, ist eine echte Herausforderung.
Da hast du wieder einen rausgehauen.
Naja, aber
ich meine, die Zahlen sprechen ja für dich. Also man kann ganz klar sagen, der Fahrradverkauf, und das haben ja auch, die hat ja vor kurzem die Marktdatenkonferenz auch das gezeigt und sagt der ZDV, fast alles geht über den Fachhandel, also der größte Teil des Marktes geht über den Fachhandel.
Ich glaube, dass der Fachhandel sich manchmal dessen gar nicht so bewusst ist. Ich glaube, das war jetzt für Sushi Bike oder vielleicht auch für andere, die im Bike Brainpool dabei waren, nochmal bei Riso Müller eine echte Erkenntnis zu sehen. Mit Fachhandel läuft das Geschäft einfach fantastisch und ohne Fachhandel hat man einfach auch ganz viele verschiedene Probleme und das merkt man ja im gesamten Markt gerade, finde ich. Also es ist ja nicht nur Sushi Bike, die jetzt sagen, Mensch, so könnten wir uns das auch vorstellen und die haben noch kein Fachhandelskonzept, das schreiben die ja tatsächlich auch, sondern es sind ja auch andere Firmen, die jetzt sagen, Mensch, da müssen wir vielleicht einen eigenen Store noch hier aufmachen oder wir brauchen da Partner oder wir brauchen den Fachhandel auf jeden Fall irgendwie dazu.
Ja, ich habe es jetzt gelesen, Canyon macht jetzt auch auf. Wir wissen, dass Decathlon schwer nach Deutschland rein expandiert, also von daher und die ganzen Filialisten breiten sich auch aus und wollen irgendwie mehr Filialen haben. Also der Fachhandel ist auf mehreren Ebenen jetzt schwer im Vormarsch.
Ja. Ja, und das ganz entgegen dem, dass alle sagen, ja, Marktlage ist schwierig, wir müssen Rabatte und dies und das, sondern ist tatsächlich, ich sehe da gerade so ein bisschen Expansionskurs sogar.
Naja, wir hatten im letzten Podcast ja auch mit Georg Wagner gesprochen und er sagt irgendwie so, wir haben dieses Alleinstellungsmerkmal der Serviceleistungen, die an dem Handel angedockt sind, anders als in anderen Branchen. Das heißt, guckt man auf den Einzelhandel an sich, dann glaube ich, hat es der Einzelhandel durchaus schwer. Aber der Fahrrad-Einzelhandel, das Fahrradfachgeschäft, das hat irgendwie alle Karten in der Hand und muss sie nur spielen und muss das gut machen.
Ja, das ist ja vielleicht nochmal eine Herausforderung oder eine Aufforderung an alle, die uns zuhören. Wenn du jetzt zuhörst, also sei selbstbewusst, sei stark. Du bist ein guter Fachhändler und kannst dich auch genau so darstellen. Und am Ende ist der Fachhandel genau das, worüber Fahrräder verkauft werden, gewartet und repariert werden. Also Wir stehen schon gut da, glaube ich.
Ja, ich glaube, wir können allen Mut machen und jetzt so viel Eigenwerbung sei erlaubt. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut aufgestellt, du hast irgendwie da noch Entwicklungspotenziale oder weißt nicht, wie stabil du stehst, dann melde dich bei uns. Wir haben alle Hebel, alle Werkzeuge in der Hand, um dich zu unterstützen und dir zu helfen. Nicht zuletzt ja auch durch die BAIKO und VSF Akademie. Die Fahrradakademie könnte ja helfen.
Also da muss ich wieder an diesen alten Spruch oder an die alte E-Mail mal zurückdenken, die mal im Forum war, was so besonders ist am Forum oder wenn du in so einer Gemeinschaft wie dem VSF unterwegs bist, da schrieb doch jemand mal irgendwie, Jahre ist es her, das ist die arschlochfreie Zone, wirst du aufgebaut. Kann mich noch dran erinnern, fand ich gut.
Ja. Okay, ich hätte es jetzt anders ausgedrückt, aber so
ich habe nur zitiert.
Nur zitiert, genau. Ja, vielleicht auch dieser Seitenhieb. Und wir sind tatsächlich unabhängig. Also es gibt bei uns keine Zwänge in irgendeiner Richtung. Du musst nicht groß sein, kannst klein sein, du kannst aber auch mittelgroß sein, whatever. Das ist alles erlaubt. Und wir zwingen zu keiner Marke, zu keinen Produkten. Das ist alles in Ordnung. Und wenn wir was an Dienstleistungen anbieten, dann nur zu Selbstkostenpreisen, nicht zur eigenen Bereicherung.
Uwe, wo du das gerade sagst, da fällt mir ein, heute war ja auch so ein wirklich spannender Tag. Wir haben ganz viele Mitglieder heute in der Videokonferenz gehabt und die Mitglieder konnten irgendwie ihr Votum abgeben über die weitere Digitalisierungsstrategie, die wir anstreben. Das war doch auch eine wirklich spannende Veranstaltung, oder?
Ja, das war sehr spannend. Es war auch aufregend für alle, die daran beteiligt waren. Und wir bereiten das ja seit 2 Jahren vor, eine gemeinsame digitale Gesellschaft mit dem ZDV. Und diese Diskussion darüber ist, sage ich mal, bei uns im VSF sehr typisch, dass wir das dann vorstellen und mit unseren Mitgliedern gemeinsam diskutieren, ob das der richtige Weg ist. So, und das haben wir gemacht. Wir haben unsere Strategie vorgestellt, die nächsten Schritte vorgestellt und haben auch erklärt, warum wir das machen und warum wir das für sinnvoll halten, dass da es eine Branchenlösung gibt, an der auch der ZDV beteiligt ist und nicht der VSF das alleine organisiert. Und das war ja eine gute Veranstaltung, durchaus auch kontrovers, aber darum geht es natürlich auch, andere Meinungen zu hören.
Ja, es gab andere Meinungen, gar keine Frage. Und wir haben kontrovers diskutiert, gehört beim VSF auch immer dazu. Und trotzdem fand ich das Votum nachher doch sehr überzeugend. Das war einstimmig, war es natürlich nicht. Das wäre auch, das geht gar nicht beim VSF, aber es war wirklich die breite Mehrheit, die uns zugestimmt hat, so weiterzugehen und die Digitalisierung genau so voranzutreiben. Und was das genau bedeutet, da werden wir ja noch drauf eingehen. Da machen wir noch extra Podcast zu, wenn es wirklich soweit ist, oder?
Ja, also wenn die Gründung geklappt hat und wenn alles gut gegangen ist, dann machen wir einen extra Podcast und erklären euch allen mal, was das mit euch zu tun hat, eurem Fachgeschäft, deinem Fachgeschäft und welche Auswirkungen das haben könnte.
Ja, Fachgeschäft, was das für das Fachgeschäft bedeutet. Ich finde, Fachgeschäft ist auch tatsächlich so ein, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, als Fachhandel, Fachgeschäft. Heute ist ja das Thema dritter Ort. Und ist das Fachgeschäft, Fahrradfachgeschäft, kann das ein dritter Ort überhaupt sein? Also ist das überhaupt möglich nach der Definition dritter Ort? Das würde ich doch gerne mal diskutieren heute mit dir, Uwe.
Ich würde es mal so beschreiben, in der Definition oder per Definition heißt der dritte Ort ja ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort als Ausgleich zu Familie und Beruf. Und wenn wir jetzt nur das Fachgeschäft nehmen, dann wäre ja die Frage, kommen Menschen zu dir in deinen Fahrradladen, weil du einen besonderen Ort bietest, an dem sie sich wohlfühlen, wo sie eine Gemeinschaft finden. Ich finde, das Ganze kann ja auf dem Rad auch stattfinden. Das muss ja nicht im Laden passieren, sondern du kannst ja als Händler diesen dritten Ort auch zusammen in der Radgruppe finden und gestalten.
Das finde ich total interessant. Das wäre ja quasi so ein virtueller dritter Ort, ne? Ja. Also die Gruppe, die Rad-Community, die Gruppe, mit der du fährst, ist dann quasi der virtuelle dritte Ort, in dem du neben Beruf und Familie quasi noch einen Ort findest, in dem du eine Heimat findest. Zum Beispiel die Radgruppe.
Genau. Und ich erinnere mich gut, in meinen frühen Jahren als Händler haben wir einen Radsportverein gegründet, der war ja auch schon ein paar Mal Thema hier. Und dieser Radsportverein begann mit 7, wie das sich für eine ordentliche Vereinsgründung bedeutet, mit 7 Mitgliedern. Und wir haben uns dann im Fahrradladen immer getroffen. Die Gruppe wurde größer und dann haben wir dann zu Tour de France Zeiten haben wir im Laden zusammen die Etappen begleitet und haben mit Ulle damals mitgefiebert. das wurde natürlich, das war sowas von Gemeinschaft an einem, und der dritte Ort. Also sowohl der Fahrradladen auch, als auch, wenn wir gemeinsam unterwegs waren auf dem Rad.
Also der dritte Ort wurde ja mal erfunden, ist jetzt nicht das richtige Wort, beschrieben, in der Beschreibung definiert von Ray Oldenburg. Der hat es in den 90ern, Ende der 90er gemacht. Und der hat so 8 Kriterien oder Merkmale vorgeschrieben. Jetzt können wir mal deine Radsportgruppe daran vielleicht testen, ob das wirklich so ein dritter Ort ist, ob das der virtuelle dritte Ort ist. Neutraler Boden. Also ich glaube, das Fahrradgeschäft von dir damals war schon neutraler Boden, oder?
Ja. Ich hatte zwar meine Position, aber trotzdem war er neutral.
Neutraler Boden ist eins der Merkmale, die da erfüllt sein sollten. Ich weiß nicht, ob alle 8 immer zutreffen müssen, aber ja, man könnte mal schon ein bisschen daran sich abarbeiten. Für alle Schichten offen, also für alle Bevölkerungsschichten, für alle. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil wahrscheinlich habt ihr keine Leute mitgenommen, die nicht Radfahren können, oder?
Ja, genau. Und tatsächlich im Laufe der Jahre hat sich auch sowas entwickelt, das Fahrrad muss auf einem technischen, auf einem aktuellen Stand der Technik sein, sonst wird es gefährlich in der Gruppe.
Und dann ist es auch wieder nicht für alle Schichten. Also da ist schon eine gewisse Einschränkung. Konversation ist erwünscht.
Ja, unbedingt. In unserem Verein ist es ein bisschen wie mit den Möwen. Wenn man in Möwenschwarm kommt, dann hört man immer das Kreischen des Möwenschwarms. So ist es auch, wenn Dynamo Bordshausen sozusagen auf den Straßen unterwegs ist.
Ja, ich wäre ja leise. Ich müsste mich aufs Atmen konzentrieren, so schnell wie ihr fahrt. Aber einfach zu erreichen wäre noch so ein Stichpunkt. Das war es ja dann bei euch auch. Oder?
Ja, ich meine, der Laden war auf dem Dorf, aber trotzdem war er einfach zu erreichen.
Stammgäste sind immer vorhanden.
Ja.
Also wir sind immer noch bei den Merkmalen für einen dritten Ort, ne?
Ja.
Stammgäste, das ist ja offensichtlich, weil es kamen ganz oft die gleichen und immer mal andere dazu.
Genau.
Jetzt ist eine Anforderung oder ein Merkmal für einen dritten Ort, das würde für einen virtuellen nicht zutreffen, glaube ich. Optik ist nicht über die Funktion gestellt.
Das verstehe ich an der Stelle nicht.
Naja, das ist mit der Radgruppe natürlich auch nicht zu verstehen. Dann müssen wir vielleicht jetzt mal, das können wir vielleicht gleich nochmal anwenden, wenn wir über andere dritte Orte, Fahrradfachgeschäfte oder sowas reden, müssen wir das vielleicht auch nochmal beleuchten. Da ist noch ein weiterer Punkt, der heißt, es soll nicht zu ernsthaft sein. Ich glaube, das ist ein Dynamo Bordshausen auf jeden Fall gegeben. Das ist immer mit Spaß verbunden.
Immer. Ja, vor allen Dingen nehmen wir uns selbst nicht so ernst. Das ist das Entscheidende. Radsport ist bei uns nicht so, dass man sagt, wir arbeiten mit Ellbogen und mit Messern zwischen den Zähnen, sondern wir arbeiten mit Spaß miteinander. Und das war auf jeden Fall ein Gründungskriterium.
Und eine zweite Heimat.
Ja.
Ja, da geht dir das Herz auf, ne?
Da geht mir das Herz auf. Das war einfach viele, viele Jahre war das so und ist auch heute noch so.
Okay, das haben wir jetzt mal ein bisschen an deinem virtuellen dritten Ort Radsportgruppe und dann nachher Radsportverein durchgearbeitet. Vielleicht können wir das ja auch mal an einem Fahrradgeschäft durcharbeiten, an einem Fachgeschäft.
Also Fahrradladen und dritter Ort, das ist ja eigentlich, da würde Kilian uns ja auf die Schultern klopfen, wenn wir das sagen, weil der war ja schon immer so ein Freund von Wohlfühlatmosphäre, sage ich jetzt mal.
Genau, Wohlfühlatmosphäre und auch das Ganze baulich im Fahrradgeschäft abzubilden. Vielleicht sollten wir den einfach mal fragen, wie er den dritten Ort versteht im Fahrradgeschäft, oder?
Gute Idee. Ich würde sagen, wir begrüßen mal Kilian.
Jetzt haben wir mal den alten Bekannten Kilian Eller wieder bei uns im Podcast. Da freue ich mich sehr, Kilian. Die Fragen an dich wären jetzt, wie kann ein dritter Ort eigentlich räumlich gestaltet werden? Weil du bist Ladenbauer und machst die fantastischen Ladenbaukonzepte. Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich über eure Einladung und freue mich heute hier dabei zu sein und mit euch gemeinsam dieses Thema mal zu besprechen.
Das Thema ist ja der dritte Ort, Kilian. Ich weiß, dass du da dich schon viel mit beschäftigt hast. Ich habe gerade mit Uwe das durchgespielt anhand einer Radgruppe, dass wir einfach mal so die 8 Merkmale für den dritten Ort durchgegangen sind. Das würde ich ja tatsächlich auch mit dir machen, mit Ladenbau. Bist du dazu bereit?
Ja, selbstverständlich bin ich dazu bereit. Ein Thema, mit dem ich mich regelmäßig beschäftige.
Okay, also ein Merkmal für den dritten Ort, hatte ich gerade eben schon ausgeführt, ist der neutrale Boden. Wie können wir denn als Ladenbauer oder als Fahrradfachhändler sicherstellen, dass unser Laden dann als neutraler Boden anerkannt wird?
Naja, zum einen ist es so, der Kunde, der bei euch ins Geschäft kommt, der hat natürlich von Grund auf erstmal schon eine hohe Erwartung. Gerade in Deutschland haben wir einen anspruchsvollen Kunden und den wollen wir begrüßen, den wollen wir aufnehmen und dem wollen wir auch ein bisschen helfen und unterstützen in seinem Weg durch das Fahrradgeschäft.
Ja, und er wird ja auch zu nichts gezwungen. Also er kann ja frei, kommt ja freiwillig. Also von daher ist der Boden ja schon deshalb allein neutral, würde ich sagen.
Uwe, das ist völlig richtig. Am Ende entscheidet der Kunde, wo er kauft und wann er kauft. Und die ersten 20 bis 30 Sekunden, die können entscheidend sein. Und wenn wir von einem neutralen Boden sprechen, dann müssen wir ihm einfach Flächen geben im Store, in denen er sich bewegen kann.
Bei der zweiten Anforderung oder bei dem zweiten Merkmal, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird, weil ich ja viele von deinen Ladenkonzepten kenne und die sind nicht wirklich offen für alle Schichten. Oder siehst du das anders?
Kommt jetzt ganz darauf an, was du mit Schichten meinst. Wir wollen natürlich zum einen uns spezialisieren. Das heißt, wir bieten ein breites Spektrum an Produkten. Auf der anderen Seite sind wir vielleicht auch ein bisschen spitz in dem, was wir anbieten. Das hängt einfach vom Standort ab. Das hängt vielleicht von der Händlergeschichte ab. Und insofern völlig richtig. Manchmal decken wir oder sprechen wir ein breites Spektrum an, manchmal ein schmäleres. Aber wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass wir das auch entsprechend herausheben.
Aber den Aldi- oder Lidl-Fahrradladen richtest du ja nicht ein.
Wir machen große Flächen und gerade bei den großen Flächen ist es oft unglaublich anspruchsvoll und schwierig, dann entsprechend die Zonierungen vorzunehmen.
Okay, das nächste wäre, dieser Ort muss leicht zu erreichen sein. Und jetzt bist du gerade bei den großen Flächen gewesen. Da lässt sich ja auch trefflich drüber streiten. Sind grüne Wiese-Läden, sind die Läden an der Peripherie leicht zu erreichen, ja oder nein? Oder sind nur Innenstadtläden leicht zu erreichen? Wie stehst du denn dazu?
Weißt du, mit dem Ort, wo man sich dann trifft oder auch dieser neutrale Ort oder Ort der Begegnung, wenn ich mir vorstelle, ich war jetzt irgendwie 1,5 Stunden im Auto, um eben meinen Großflächenhändler auf dem Land zu erreichen, gehe dann rein, werde erstmal auch begrüßt mit einer großen Auswahl, dann braucht's in dem ganzen Prozess und Produktfindungsprozess auch mal einen Ort der Ruhe, wo ich einfach mal kurz innehalten kann, was habe ich gesehen. Reflektieren kann, was ist mir besonders ins Auge gestochen. Und das können genau solche Inseln sein. Wir nennen die auch wahnsinnig gerne Piazza.
Okay, Piazza, das schafft ja schon dieses Gefühl, dass man sich da treffen soll und auch miteinander reden soll, weil das ist dann tatsächlich auch schon wieder ein Merkmal. Konversation ist erwünscht. Das würde ja deinen Piazza-Gedanke genau befeuern, ne?
Völlig richtig. Also Piazza, das Wort, das haben wir uns auch gut überlegt, weil damit verbinden sehr viele Menschen auch eben genau diesen Ort des Zusammenkommens, der Kommunikation und einfach auch, ja, sag mal, niederlassend, mal kurz einfach eine Minute innen halten. Und deswegen das Wort Piazza, welches wir dann auch entsprechend gestalterisch begleiten.
Da möchte ich erstmal gleich gratulieren, weil dieser Name Piazza löst bei mir sofort was aus und ist deswegen vortrefflich gewählt, finde ich, weil ich fühle mich sofort auf dem Platz und sitze da am Café und nehme Platz und beobachte Menschen, beobachte das Geschehen oder bin im Austausch in der kleinen Gruppe. Das löst es sofort aus.
Und Uwe, genau das ist es auch. Wenn ich mich niederlasse in der Piazza, dann sitze ich auf der Bank und beobachte die anderen. Während natürlich ein Kunde, wenn er in den Laden reingeht, auch immer erstmal das Gefühl hat, er wird beobachtet oder jetzt kommt gleich ein Verkäufer zu mir, möchte das aber gar nicht unbedingt, geht er in diese neutrale Zone. Und das ist jetzt eigentlich gerade auch ein schöner Überleitung zu dem Anfang von unserem Podcast. Dann ist er quasi auf neutralem Boden, kann sich niederlassen, kann sich Zeit nehmen, setzt sich hin, deswegen schaffen wir dort auch einfach Sitzmöglichkeiten. Die müssen gar nicht unbedingt wahnsinnig bequem sein. Das kann eine Bank sein, das kann ein erhöhtes Podest sein, um dem Kunden dann eben eine ganz andere Perspektive auf sein Außenrum zu geben. Die Bereiche sind auch dunkler. Wir wechseln hier die Lichtfarbe. Und dadurch ist er auch, sagen wir mal, so ein bisschen im Abseits erstmal, ja.
Okay, das ist aber schon ein großer Unterschied zu dem, was Fahrradläden im Allgemeinen haben. Irgendwie zwei Stühle oder zwei Sessel und so eine Kaffeeecke als Warteecke, oder?
Richtig, deswegen schauen wir uns die auch mal an. Habe ich einen kleineren Laden, ja, reden wir von 200 oder 300 Quadratmetern, dann kann ich natürlich keine große Piazza mit einem künstlichen Baum dort reinsetzen. Dann nehme ich mir viel zu viel Verkaufsfläche. Aber in der Tat bin ich in der Lage, einen Bereich abzutrennen über einen kleinen Raumteiler. Das können Lamellen sein, das kann aber auch ein Akustikelement sein, dass ich auch die Akustik etwas dämpfe, in den Griff kriege. Beleuchtung ist ganz, ganz wichtig. Ich kann einfach über die Beleuchtung Hell-Dunkel-Bereiche schaffen und kann trotzdem, da jetzt nur zwei Sessel stehen und vielleicht eine kleine Kaffeetheke, dem Kunden das Gefühl geben, okay, das ist für mich gemacht. Hier darf ich sein und hier werde ich jetzt vielleicht auch gar nicht angesprochen.
Okay, kommen wir nochmal zu den anderen Merkmalen. Ich glaube, das hast du ja bis jetzt relativ deutlich dargestellt, wie sowas aussehen kann, in klein und in groß und mit Piazza. Der dritte Ort lebt auch davon, dass es Stammgäste gibt. Wie kann man denn sowas in einem Fahrradladen realisieren?
Stammgäste suchen ja nicht unbedingt ein neues Produkt oder sind in dem Moment aus, ein neues Fahrrad zu kaufen, sondern Stammgäste suchen Community, also ihresgleichen, suchen Gesellschaft, also suchen einfach die Möglichkeit, ihren Nachmittag zu versüßen mit einem Besuch bei ihrem vertrauten Fachhändler, bei ihrem vertrauten Fahrradhändler, um ihresgleichen zu treffen, um vielleicht auch eine neue Geschichte zu erfahren oder zu erfahren oder zu hören, was gibt's eigentlich Neues auf der Eurobike dieses Jahr.
Ein Merkmal ist ja auch, dass die Funktion wichtiger ist als die Optik. Aber du als Ladenbauer, du legst ja sehr viel Wert auf Optik. Stellst du da trotzdem die Funktion über die Optik oder was hat bei dir Priorität?
Genau, das ist die Herausforderung. Unser Kunde kommt ja auf uns zu mit einer gewissen Anforderung, einer gewissen Idee, Zielsetzung. Funktion steht dabei oft im Mittelpunkt oder sogar sehr weit oben. Wir als Designer setzen natürlich sehr gerne Materialien ein oder Elemente, also ein Designerstuhl, eine Designerlampe, eine Farbe, Form, weiche Materialien, Materialien, die Akustik verbessern. Das ist für uns als Designer natürlich sehr wichtig, aber das ist auch unsere Aufgabe, eben eine Funktion entsprechend umzusetzen mit oder zu betonen mit den entsprechenden Materialien.
Und Elementen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also oft ist es ja nicht nur ein Material, sondern es ist auch, du nutzt Elemente und Designelemente, um die Funktion zu erfüllen. Also das, so habe ich das jedenfalls verstanden.
Es geht am Ende um das Format. Ja, also ein Format kann sein, das ist jetzt eine runde Ecke. Ein Format kann sein, das ist plüschig, weich. Ein Format kann sein, das ist technisch angehaucht, sehr steril, kalt, viel Metall. Also das sind schon ganz einfache Begriffe und Elemente, über die wir herangehen. Eine Piazza stellt sich keiner aus einem Stahlblech vor, sondern das ist vielleicht eine Kopfsteinpflasteroptik. Da ist ein bisschen verschnörkeltes Metall dabei, eine Parkbank. Ja, sowas stellt sich jemand vor. Der hat eher so diese römische Architektur im Hintergrund. Dagegen, wenn man jetzt sagt, ich präsentiere hier ein High-End-Carbon-Rennrad, dann denken viele natürlich an Schwarz, an Silber, an Metall, sowas in der Richtung, an Grau. Ja, wenn ich jetzt an eine Kaffeeecke denke, dann kommt ganz schnell ins Spiel eben gedämpft. Ja, also sollte die Akustik auf jeden Fall in Betracht gezogen werden. Wir haben ganz tolle Materialien, die wir hier einsetzen können. Die kosten in der Regel aber auch ein bisschen Geld. Und was man aber damit erreicht unter Umständen, das ist halt unsere Aufgabe, das zu vermitteln.
Das hast du ja eigentlich schon auch sehr gut beschrieben in all deinen Ausführungen gerade. Ich stelle mir das schon so richtig vor, wie das funktionieren könnte. Ich hast mich also ganz gut abgeholt und mitgenommen. Und trotzdem noch ein Merkmal wäre, dass das alles nicht zu ernsthaft ist oder dass nicht diese ernsthaften Themen hier gespielt werden. Also ich glaube, das soll wohl klar sein für den dritten Ort, dass nicht die große Weltpolitik oder sonst irgendwas hier im Mittelpunkt steht. Und das ist ja für uns Fahrradhändler einfach, weil wir stellen einfach das Fahrrad in den Mittelpunkt, oder?
Richtig, wir stellen das Fahrrad in den Mittelpunkt, obwohl eigentlich der Kunde im Mittelpunkt stehen sollte.
Für den Kunden dann das Fahrrad als Transportmittel sich zu unterhalten?
Richtig, also über das Produkt darf man sich unterhalten und in der Nähe des Produktes darf man sich unterhalten. Aber wir dürfen da auch mit einem gewissen Spaß an die Sache rangehen. Wir dürfen zum Beispiel die Bereiche auch einfach mit einem Sound untermalen. Wir dürfen Vogelgezwitscher einstreuen. Wir dürfen auch einen Duft verwenden. Wir könnten einfach, ein großes Motiv mit einem Wald oder der Isar-Ursprung oder ein Fluss, an dem man entlang fährt. Das sind ja alles auch nochmal Möglichkeiten, um eben das Gehirn anzusprechen und einfach Emotionen aufzunehmen, mit denen der Kunde auch den Laden betritt.
Okay, dann fasse ich mal zusammen. Also wenn auch der Ladenbauer sagt, wir können so einen Laden gestalten und auch durch Elemente so gestalten, dass sich Leute wohlfühlen, dass Stammgäste öfter mal da sind, dass nicht immer alle nur zum Kaufen kommen, dass Leute sich da treffen und kommunizieren und dass das alles nicht zu ernst genommen wird, weil Vogelzwitscher im Hintergrund ist, weil Stimmung auch erzeugt wird. Das habe ich, glaube ich, so verstanden, Kilian. Dann ist ja der letzte Punkt quasi schon fast erfüllt. Dann ist es ja wie eine zweite Heimat, in die ich mich gerne begebe.
Genau. Was ist eine zweite Heimat? Was ist eine Heimat an sich? Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man Vertrauen hat oder in den man Vertrauen hat, an dem man sich auch so geben kann, wie man möchte. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, ein Kunde kommt in den Laden und ist erstmal ein wenig angespannt, weil er natürlich weiß, er wird angesprochen. Was soll er dann antworten? Er will vielleicht nicht unter Druck gesetzt werden. Und da kommt wiederum dieser neutrale Ort, den du ganz zu Anfang auch erwähnt hast, der ist dann wahnsinnig wichtig, an den er sich zurückziehen kann. Er kann in den Laden betreten, er kann in die Mitte des Ladens gehen, ohne erstmal einen gewissen Druck zu verspüren, kann sich dort auch erstmal wieder zerstreuen, kann sich lockern, bevor er dann eben weitergeht, weiter eintaucht in diesen Einkaufsprozess. Er möchte ja am Ende was kaufen. Er kommt ja, um den Laden zu besuchen, um was mitzunehmen. Entweder eine Erfahrung, eine Information oder eben das Produkt an sich. Und dafür ist dieser neutrale Ort, diese Piazza im Store, wahnsinnig wichtig. Und dort darf der Verkäufer auch den Kunden ansprechen. Dort wird er ihn ganz anders erwischen.
Klingt ja für mich danach, als müsste man dem Kunden auch manchmal ein bisschen Zeit geben. Also so ein bisschen Zeit geben, anzukommen, bevor es losgeht oder bevor er angesprochen wird. Also so oder sie. Das scheint mir auch ein Faktor zu sein. Also wie kommt der in dem Laden an? Wie viel Raum hat er? Du hast es mit Piazza beschrieben. Und hat er Zeit, sich umzugucken und sich ein bisschen zu Hause zu fühlen?
Weißt du, Uwe, der Kunde kommt emotionsgeladen in den Laden. Der kommt vorinformiert in den Laden. Der hat unter Umständen ein bestimmtes Produkt, eine Kategorie oder sogar eine Marke im Kopf. Und dann darf ich ihm in dem Bereich des Antrittes, also auf den ersten Metern in den Store, muss ich genau das widerspiegeln. Ich muss ihm das Gefühl geben, er ist hier richtig. Und in dem darauffolgenden Weg, den er ja durch diese Produktlandschaft dann auch nimmt, darf ich ihm relativ schnell auch einen Raum einräumen, wo er sich erstmal orientiert. Also er hält dann an und orientiert sich. Ob das eine Art Check-in ist oder eine Art Signaletik, die ihn weiterführt, oder ein Sound, der ihn einfach begrüßt sozusagen. Ja, jetzt keine Stimme oder Durchsage, sondern einfach Musik oder Untermalung und Beleuchtung. Nie vergessen, hell, dunkel, ganz wichtig.
Gut, ich hab schon eine Vorstellung, wenn du erzählst, dann entsteht für mich auch immer innerlich so ein Raum, und den ich selber betrete. Es entsteht für mich immer ein Bild von einem Fahrradladen. Also von daher, ich glaube, du arbeitest ja auch ganz stark mit Bildern und das ist auch das, was für mich entsteht, wenn ich mit dir spreche. Und das finde ich immer, das holt mich immer ab.
Ich glaube auch, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Bilder im Kopf haben und jetzt am liebsten schon direkt wieder losrennen in den Laden und schon wieder Ideen umsetzen wollen oder vielleicht auch bei dir mal anrufen und sich von dir Ideen geben lassen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Du als Ladenbauer, Empfehlung vom VSF, bist ja immer offen für solche Gespräche und Ideen. Und hast uns jetzt auf jeden Fall mal sehr schön mitgenommen in deine Ansichten, dritter Ort, Ladengestaltung, Licht, Duft und Geräusche. Ich bin ganz fasziniert und habe auf jeden Fall Bilder im Kopf.
Ein Projekt startet ja oft mit einer kleinen Idee und genau dafür sind diese Gespräche. Einfach mal zum Telefonhörer greifen und sagen, du, ich habe da eine Idee oder ich habe da eine Herausforderung oder ich komme da nicht weiter. Wie siehst denn du das? Ja, und diese Möglichkeit bieten wir eben, also die Zusammenarbeit zwischen Kiel Concepts und auch eben VSF bietet genau diese Möglichkeiten, ein erster Austausch.
Cool, Kilian, vielen Dank.
Vielen Dank, mir hat's richtig Spaß gemacht. In Bayern sagt man Servus und in Norddeutschland Tschüss.
Thorsten, du bist ja mit Kilian jetzt alle 8 Kriterien durchgegangen und wüsstest du jetzt als Ladeninhaber, wie du deinen Laden umbauen müsstest?
Nee.
Was du machen müsstest?
Nee, auf gar keinen Fall, weil ich habe ja gerade umgebaut, da bist du wahnsinnig.
Nicht nochmal, ja.
Nee, nicht nochmal. Ich habe es jetzt echt hinter mir. Ich glaube, das war mein letzter Ladenumbau, also zumindest an dem ich mich selber beteiligt habe. Wir haben ja versucht, einen dritten Ort zu schaffen. Also wir haben ja tatsächlich das auch in den Mittelpunkt gestellt.
Und ist denn alles, wenn du jetzt sozusagen die Kriterien abklopfst, bist du denn da weit gediehen? Hast du das Gefühl, du hast es gut gemacht? Hast du eine Piazza?
Also die Selbstbezeichnung von sich selbst zu behaupten, dritter Ort, das ist ja einer der großen Kritikpunkte der Kritiker an dritten Ort. Die Leute, die sagen, sie haben einen dritten Ort, die überhöhen das eigentlich in der Regel so ein bisschen oder ist es so ein bisschen mehr Schein als Sein. Und trotzdem würde ich von unserem Geschäft sagen, wir haben einen dritten Ort geschaffen. Das sage ich aber auch deswegen, damit sich das als selbsterfüllende Prophezeiung irgendwann mal wirklich erfüllt. Mir ist schon klar, dass das noch nicht der wirklich perfekte dritte Ort ist, den wir geschaffen haben. Schon deswegen nicht, weil die Leute das ja auch erstmal annehmen müssen. Also das wächst und gedeiht, glaube ich auch.
Ja. Ich glaube, da hast du ja was Wichtiges gesagt. Die Leute müssen das ja akzeptieren, was du bereitgestellt hast. Und vielleicht musst du auch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen nachbessern und eine andere Farbe oder andere Atmosphäre schaffen mit Licht oder Farbe oder wie auch immer, so dass es dann wirklich gelingt. Also das wird sich wahrscheinlich im Ergebnis messen lassen müssen, oder?
Ja, also ich glaube, das ist uns optisch und so Licht, das ist, glaube ich, alles nicht das Problem. Das haben wir, glaube ich, gut gelöst, weil wir diesen Kaffeebereich, also wir haben ja eine Piazza gemacht, viel zu groß für ein kleines Geschäft wie unser, weil wir wirklich Wert drauf gelegt haben, hier einen wirklich echten dritten Ort zu schaffen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den auch füllen. Also Stammgäste haben wir schon tatsächlich, also ganz paar wenige, aber die sind immer mal wieder da. Und jetzt müssen wir das andere noch, also dass sich da noch mehr Leute aufhalten, die nicht als Stammgäste da sind, das ist jetzt noch die nächste Aufgabe, glaube ich.
Ich glaube, eine Anmerkung muss man vielleicht auch machen, du fängst ja auch nicht bei Null an, sondern du hast ja schon eine Community, mit der du am Start bist und die kannst du jetzt vielleicht irgendwie nochmal neu bedienen oder reaktivieren, wie auch immer. Das hilft dir auf jeden Fall. Es ist ja, du fängst ja nicht bei eins an.
Ja, was ich auch festgestellt habe, jetzt auch in diesen Gesprächen, jetzt hier in unserem Podcast, neutraler Boden ist das, glaube ich, denke ich schon, da kann wirklich jeder rein und wir werden ja jetzt im Sommer sogar nach draußen auf die Straße gehen, also mit dem Angebot sich aufzuhalten. Das ist dann auf jeden Fall extrem neutral, weil du dann noch nicht mal das Geschäft betreten müsstest. Und diese Anforderungen, das Merkmal, alle Schichten bedienen zu können. Wir verkaufen Espresso für 1 Euro, so wie in Italien, hätte ich beinahe gesagt. Ich finde, das ist auch eine ganz niedrige Schwelle, um einfach mal nochmal kurz einen Espresso zu trinken.
Ja, dann wäre meine wichtigste Frage, gibt es auch einen Cappuccino und schmeckt der auch oder sonst komme ich nicht?
Ja, der Cappuccino, ich habe ganz ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt in Kopenhagen gewesen. Ich war auch sonst ein bisschen unterwegs, bin hier nochmal ein bisschen, hab nochmal Cappuccino getrunken. Ich glaube, unser ist der beste.
Okay, Selbstbewusstsein ist nicht dein Problem. Nee. Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann komme ich doch auch mal den besten Cappuccino weltweit auszuprobieren.
Pack das mal in dein Topcase.
So, wenn du jetzt sagst, oh, ich kann es gar nicht abwarten, umzubauen, ich baue mir den dritten Ort, ich baue mir einen neuen Laden, ich mache das Licht anders, ich mache keine Ahnung, was du gerade im Kopf hast, was du anders machen willst, dann kommt jetzt im Topcase was deine Umsetzung nochmal beschleunigen kann. Ich weiß, wie wertvoll so ein Gespräch mit Kilian sein kann. Kiel-Konzept einfach mal anrufen, 1,5 Stunden Videocall und du kannst deine Ideen einbringen, du kannst deine Ideen auf den Prüfstand stellen. Kilian wird dir helfen, alles umzusetzen und gibt dir die richtig guten Tipps. Und wir geben dir einen 50-Euro-Gutschein, damit dein Gespräch mit Kilian noch günstiger wird, als es das VSF-Angebot sowieso ist.
Gut, jetzt hast du es gut beschrieben, Thorsten, und ich mache es nochmal rund, nämlich das Beratungspaket, was es über den VSF gibt, kostet ja normalerweise 187 Euro, das ist ja schon ein Mitgliedspreis und da geben wir nochmal einen 50-Euro-Gutschein drauf, dass es für dich besonders günstig wird, sich bei Kilian oder von Kilian beraten zu lassen.
Und wer nicht im VSF ist, der kriegt dann trotzdem den Gutschein?
Der kriegt den Gutschein und der kriegt auch in diesem Fall den VSF-Preis.
Wahnsinn.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, die Enra ist ja immer Partner bei uns im Podcast und wir haben die auch schon mal vorgestellt hier. Ich bin immer noch total begeistert, was die Enra alles bieten und leisten kann. Und da gibt es ja auch noch einen Punkt, auf den wir nochmal besonders hinweisen wollen, oder?
Ja, es gibt wohl eine Enra-Leasing-Anschlussversicherung. Das ist ja was jetzt irgendwie immer mehr und mehr aufkommt. Leasingverträge, die auslaufen, Da sind wir ja noch in der, was weiß ich, vielleicht 4., 5., 6. Runde, aber das ist noch alles sehr jung und frisch. Und jetzt gibt es eine Anschlussversicherung nach dem Leasingvertrag.
Also das ist ja wirklich was, was ich meinen Kunden sofort anbieten kann, wenn das Leasing ausläuft, die behalten ihr Fahrrad. Zack, nochmal die NRA-Anschlussversicherung und dann sind sie auch für die nächsten Jahre extrem gut abgesichert.
Jetzt will ich aber noch wissen, für dich als Händler, wie schnell begleichen sie denn Schäden, wenn wirklich mal was dran ist?
Ah, meistens läuft das extrem gut. 4 von 5 Schäden, würde ich sagen, sind innerhalb von 1 bis 2 Tagen schon erledigt.
Und wie ist es mit Selbstbeteiligung für die Kunden, also wenn mal was passiert?
Ja, Selbstbeteiligung gibt es da in der Regel nicht und noch nicht mal bei Akkuschäden oder sonst irgendwas. Also von daher, das wird dann echt alles problemlos über die andere abgewickelt und funktioniert, wie gesagt, wirklich einfach und gut.
Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Paket und jetzt habe ich auch gelesen, es gibt wohl 4,7 von 5 Sternen. Das erinnert mich ja an die VSF Allride Werkstatt. Die haben das auch und die machen richtigen guten Job.
Ja, wenn man 4,7 Sterne von 5 kriegt, dann ist es auf jeden Fall, das sind ja Google-Rezensionen, das ist auf jeden Fall gut, weil du hast ja immer mal irgendwo was, wo jemand dazwischen funkt und nicht zufrieden ist und dann ist 4,7 wirklich extrem gut. Da sind schon die allermeisten mit 5 Sternen dabei. Und das ist auch das, was meine Werkstatt mir widerspiegelt, wenn es mal ein Problem gibt, dann können Sie im Callcenter, also das ist eben kein Callcenter, sondern man ruft persönlich tatsächlich bei der ENRA an und kann sein Berater da bei der ENRA direkt sprechen.
Ja, also die ENRA ist ja schon lange und tief mit dem Fachhandel verbunden. Wir können es nur empfehlen, also wenn du jetzt noch keine Lösung hast für deine Anschlussversicherung nach dem Leasing, jetzt hast du sie.
Vor allen Dingen, weil die ENRA spezialisiert ist oder eigentlich ausschließlich macht Fahrräder und E-Bikes. Also eine Versicherung ganz speziell für das, was wir so lieben.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Ja, ich glaube, das Thema für den nächsten Podcast, das steht schon fest, oder? Thorsten, was meinst du?
Okay, das, was wir jetzt schon angeteasert haben quasi, die Digitalisierung der Branche und wie wir sie vorantreiben?
Ja, die Digitalisierung der gesamten Branche, darüber reden wir im nächsten Podcast.
Fantastisch.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.